Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Thema MeToo im Deutschrap. Nach dem Rapper Jizzes ist auch sein Kollege Hustensaft-Jüngling, bürgerlich Ole Finsterbusch, in die Schlagzeilen gekommen. Er soll seine Merchandiserin sexistisch beleidigt und begrapscht haben, was er inzwischen auch zugibt. Er hat sich öffentlich entschuldigt und will in Zukunft auch seine Texte nicht mehr von Drogen, Sex und Waffen dominieren lassen. In einem O-Ton im Deutschlandfunk-Feature Dreh den Swag auf über deutschsprachigen Hip-Hop sagte er 2016 noch Folgendes über seine Texte.
Ich versuche einfach so dem Hörer in dem Moment ein gutes Gefühl zu geben und der hört das und er findet das cool. Ich finde das viel cooler, wenn ich sage, dass ich in der einen Line noch die Bitch ficke und im anderen im Ferrari vorbeigefahren komme.
Im Studio begrüße ich Hannes Loh, Autor, Musiker, Hip-Hop-Kenner und Macher und Lehrer. Herr Loh, was sagen Sie zu der Aussage von Hustensaft-Jüngling, auch wenn sie jetzt schon 3 Jahre alt ist? Geht da so eine coole Line wie, ey, du Fickhure, saug mir meinen Pint über alles?
Ja, also wir haben hier ein schönes Beispiel, wie die Fiktion des Rappers überschwappt in die Realität. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass Leute sich dann melden, aufstehen und ein Zeichen setzen. Ich finde das unglaublich mutig, dass das passiert ist und es viel öfter passieren. Und es zeigt uns, dass es ein sehr, sehr schmaler Grat ist, worüber wir diskutieren. Und dass es nicht ganz so einfach ist, immer zu sagen, ja, das ist alles nur Kunst und das ist alles nicht so gemeint, sondern die Grenzen sind da, wie wir in vielen anderen Beispielen auch schon gesehen haben, sehr, sehr schwammig.
Das stimmt. Und da muss man ja durchaus auch differenzieren. Es gibt Rapper meines Wissens, die wirklich sagen, okay, das ist eine Kunstperson, die ich da geschaffen habe und das bin nicht ich. Und andere wiederum pochen dann auf so eine gewisse Realness. Da muss man schon unterscheiden, oder?
Genau. Und das ist im Genre Hip-Hop, vor allem im Genre Gangster-Rap auch eine Falle, weil wir würden ja jetzt nicht hier dieses Gespräch führen, wenn das nicht die bürgerliche Jugend betreffen würde. Also die Kinder und Jugendlichen, die die Gangster-Rapper groß gemacht haben und reich gemacht haben, das sind eben nicht die Kids aus Chorweiler oder aus der Nordweststadt oder so, aus den sozialen Brennpunkten. Wenn nur die das hören würden, dann würden wir hier im Deutschlandfunk nicht darüber sprechen, sondern es geht um die Sorge um die bürgerliche Jugend. Was macht das mit den Kids am Gymnasium? Ne? Und das ist auch eine Klassenfrage und das muss man auch auf den Tisch bringen, wenn man darüber spricht.
Es sind schon viele aus der bürgerlichen Jugend, die das immer mehr hören. Haben Sie auch selbst die Erfahrung gemacht als Lehrer?
Ja, definitiv. Es gibt tatsächlich keine wirklich große soziologische Studie dazu. Aber ich habe 20 Jahre Erfahrung inzwischen auch mit Workshops. Und es ist ziemlich deutlich, dass sich hier das ein ähnliches Phänomen abspielt wie in den 80er, 90er Jahren in Amerika, wo auf einmal dieses neue Genre Gangster-Rap deshalb so durch die Decke ging, weil vor allem weiße Mittelklasse-Jugendliche die Musik hören.
Andererseits, also ich meine, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, das ist einfach die Gattung Gangster-Rap, das gehört dazu, Battle-Rap, da müssen mal harte Worte fallen, da muss gefightet werden und das ist doch alles nur Spaß und nicht so ernst zu nehmen. Was entgegnen Sie denen?
Also erstmal ist es wichtig, dass dem überhaupt entgegnet wird. Und da ist in der deutschen Hip-Hop-Szene fehlt so ein bisschen das Korrektiv, die vierte Macht, die journalistisch da zwischengrätscht. Denn so einfach ist es ja nicht. Ich kann zwar mich immer drauf zurückziehen und sagen, es ist nicht so gemeint, es ist Kunst, aber letztendlich unterm Strich werden sexistische Klischees, homophobe, antisemitische, rassistische Klischees, werden die nicht stärker, auch wenn man sie nur im Spaß benutzt, weil letztendlich erzielen sie ja ihre Wirkung durch die Taten, die eben zum Beispiel mit dem Holocaust oder der Sklaverei in Zusammenhang stehen.
Sie haben die Medien angesprochen als vierte Macht. Da habe ich auch einiges an Kritik in letzter Zeit gehört, auch von Journalisten selbst. Die sagen, naja, ist schwierig, weil zum Teil auch Manager, Promoter oder Anwälte von Künstlern sie durchaus unter Druck setzen und sie sich zum Teil gar nicht mehr so richtig trauen, mal zu kritisieren. Sehen Sie das auch?
Ja, der Hip-Hop-Journalismus in Deutschland, der hat ein Problem. Der ist ja eigentlich zu großen Teilen eher ein Fanboy-Journalismus, der nicht wirklich in vielen Momenten sich traut, die unangenehmen Fragen zu stellen. Es gibt viele Gründe dafür und es ist auch nicht ganz leicht, das sehe ich ganz genauso. Dennoch muss man das machen. Es gibt aber Leute, die sich da auf den Weg machen. Oliver Marquardt von rap.de zum Beispiel hat ja diese MeToo-Debatte unterstützt, hat gesagt, wir werden das jetzt ändern. Wir als Redaktion von rap.de werden anders mit solchen Sachen umgehen. Ich finde, das ist ein erster Schritt. Die Geschichte mit Hustensaft-Jüngling zeigt auch, was passiert, wenn Leute aufstehen. Das sind kleine Schritte, aber die müssen weitergehen.
Fick dich, du Hurensohn, Gangster-Rap und Ethik, so lautete der Titel einer Veranstaltung, von der Sie gerade eben kommen, im Rahmen der Phil Cologne, die Sie mitgeleitet haben, sozusagen als Referent, mit einem Kollegen zusammen. Was ist da abgegangen? Was sagen die SchülerInnen zu diesem Thema?
Also mein Kollege Stefan Versin und ich haben ein Format vorbereitet, wo wir mit den Schülerinnen und Schülern, auch mit den Lehrkräften über Gangster-Rap und Battle-Rap sprechen wollen, eben genau an dieser Schnittstelle Spaß und Ernst. Wo fängt es an, weh zu tun? Wo ist es vielleicht Zeit zu sagen, das geht nicht, das sehe ich anders? Und dafür bieten sich diese Genres unglaublich gut an, weil sie Jugendkultur sind, weil sie Popkultur sind, weil die Jugendlichen das kennen und weil sie von sich auch versuchen, das zu verteidigen und zu legitimieren. Und in dem Moment muss man eigentlich nur so ein Video einspielen und dann den Schülerinnen und Schülern zuhören. Und dann wird's spannend.
Und was kommt dann? Was kam jetzt gerade zum Beispiel?
Also es kommen sehr differenzierte Sichtweisen auf das Thema, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, wo auch argumentiert wird mit dem Thema, das ist eine Kunstform, die hat eine lange Tradition, das ist eine Sache, wo sich Leute drauf einlassen und das sind Kunstfiguren, man kann die nicht über einen Kamm scheren. Ich sag ja auch nicht, dass Al Pacino ein Mörder ist, nur weil der in irgendwelchen Filmen Gangster spielt. Also die haben Argumente und das sind Argumente, die wir Pädagogen und Pädagoginnen ernst nehmen müssen, ohne unseren Standpunkt aufzugeben.
Also sie versuchen nicht, sie zu bekehren, sondern ihnen noch eine andere Betrachtungsweise zu
zeigen. Genau, das ist total wichtig und da gibt es auch eine Reihenfolge, die man einhalten muss. Man hat einen Input, dann hört man erstmal den Schülerinnen und Schülern zu und stellt ja provokante Fragen. Man fragt, ist das sexistisch, ist das rassistisch? Und dann hört man denen beim Denken zu. Und ich denke, das muss man erstmal auch aushalten und respektieren und auch wertschätzen. Und dann kommt der Punkt, wo ich als Lehrer mich hinstellen muss und sagen muss, Leute, das sind spannende Sachen, ich habe das besser verstanden, ich habe was gelernt, aber für mich sieht es so aus. Ich beurteile das aus dieser Sichtweise. Für mich wird Rassismus stärker, wenn man rassistische Klischees wiederholt. Das ist meine Meinung. Und in dieser Spannung muss man dann manchmal auch auseinandergehen.
Ohne dass alle sagen, juhu, sie haben recht. Aber vielleicht der eine oder die andere ins Grübeln gerät.
Genau. Im besten Fall. Das geht ja sowieso nicht. Ich kann niemanden dazu zwingen, mir zuzustimmen und zu sagen, ja, Herr Loh, jetzt habe ich es begriffen, Sie haben recht. Weil das ist ja gerade Pädagogik, dass man miteinander ins Sparring geht, dass da Spannungen entstehen. Ich bin aber davon überzeugt, dass ich den Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, in gewisser Weise irgendwie auch als Vorbild gelte und die darüber nachdenken, was ich sage. Weil sie haben gelernt, dass ich ihnen auch zuhöre, dass ich sie respektiere und wertschätze. Und das ist der Knackpunkt. Wenn die Kinder das mitbekommen, dann sind sie auch bereit, über das nachzudenken, was ich ihnen gesagt habe.
Gangster-Rap und Ethik, ein Thema, das uns wohl immer noch weiter beschäftigen wird. Vielen Dank für dieses Gespräch. Hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.